Ich begrüße am Telefon jetzt den bekanntesten Papstkritiker, den Theologen Professor Hans Küng aus Tübingen. Guten Tag, Herr Küng.
Ja, guten Tag, Herr Cedo.
Ihr offener Brief ist gestern veröffentlicht worden in mehreren renommierten Zeitungen weltweit, zum Beispiel Süddeutsche Zeitung, Neue Züricher Zeitung, New York Times. Wie waren denn Ihre letzten 24 Stunden seitdem?
Ja, das Telefon wurde natürlich öfters hier benutzt, von beiden Seiten im Übrigen. Ich bin sehr erfreut darüber, dass wir das erstens mal veröffentlichen konnten in verschiedenen Presseorganen und zweitens, dass ich schon so viele zustimmende Briefe und E-Mails bekommen habe und alle, die ich getroffen habe, waren eigentlich beeindruckt. Ich habe nur einen einzigen Hassbrief bekommen, also es ist schon recht gut, wie das aufgenommen wurde.
Gab es auch Reaktionen von Bischöfen selbst?
Nein, das muss ich leider sagen. Ich habe noch von keinem Bischof etwas gehört.
Sie selbst sind ja alles andere als ein unwichtiger Theologe. Jemand wie Sie hätte ja sicher auch die Möglichkeit, so etwas auch in einem persönlichen Gespräch mit Bischöfen, vielleicht ja sogar auch selbst mit dem Papst zu klären. Warum haben Sie denn jetzt diesen öffentlichen Weg gewählt?
Ich habe mit dem Papst Benedikt, meinem früheren Kollegen, in Tübingen ein vierstündiges Gespräch gehabt, das allerdings um die Fragen Glauben und Naturwissenschaft, den Dialog der Religion, das Weltethos gegangen ist. Aber immerhin, wir haben uns ausgetauscht, wir haben auf Seite Briefe ausgetauscht, ich habe ihm Veröffentlichungen zugeschickt. Ich weiß, dass es keinen Sinn gehabt hätte, jetzt einfach öffentlich einen Brief an ihn zu schicken. Die Bischöfe sind die Verantwortlichen, Mitleiter, wenn man so will. Wir haben im Zweiten Vatikan die Kollegialität deutlich gemacht, des Papstes mit den Bischöfen. Die müssen jetzt anfangen zu reden und zu handeln.
Hat sich bei Ihnen also etwas aufgestaut?
Ja, es hat sich nicht bei mir aufgestaut, es hat sich in der Kirche aufgestaut, der ganzen Kirchengemeinschaft, bei den Pfarrern, in den Seelsorgen, bei den Laien, Männern und Frauen. Man will doch einfach nicht, dass es in diesem Stil weitergeht. Und da geht es nicht nur um die Sexualskandale, die wir hatten, Missbrauchsskandale, sondern auch überhaupt dieser autoritäre Stil und dass man wieder in die alte Prunksucht da im Vatikan zurückfällt und so weiter, dass man die alte Liturgie wieder, die mittelalterliche Liturgie wieder hervorholt, dass man Bischöfe, die illegal geweiht wurden und die sich gegen das Vatikan II stellen, dass man die in die Kirche aufnimmt wieder. Also das ist eine ganze Reihe von Problemen, haben sich gestaut, zum Teil schon seit der Reformationszeit, wie die Zölibatsfrage, zum Teil erst neuerdings.
Sie haben es gerade eben angesprochen, die Kirchenführung erhebt ja den Anspruch, die Kirche sehr autoritär zu führen und Sie hingegen sagen, die Bischöfe müssten mehr Leitungsaufgaben selber übernehmen und dürfen sich nicht dahinter verstecken. Sie sagen, man bräuchte sogar zum Teil regionale Lösungen. Woher nehmen Sie denn das Wissen, dass die katholische Glaubensgemeinschaft nicht stark geführt werden möchte?
Das können Sie nicht einfach als starke Führung im Sinne von autoritär verstehen, sondern man möchte überhaupt Führung haben, man möchte Spiritual Leadership, wenn ich es mal englisch sagen darf, haben, eine geistige Führung und die ist sehr wohl gefragt. Sagen wir mal ein Beispiel, statt diese schreckliche Enzyklika Humanae Vitae, die uns Paul VI. Damals leider beschert hat, die allen die Empfängnisverhütung als schwere Sünde anrechnen will, statt einer solchen Enzyklika wäre zum Beispiel denkbar eine Enzyklika über Sexualität, die einen Kurs der vernünftigen Mitte annimmt, nämlich zwischen einem Libertinismus, wo anything goes, wo alles gestattet ist, wo keine Grenzen es gibt, auf der einen Seite, und einem sturen, rigoristischen Moralismus, wo sozusagen nichts erlaubt ist, wo die Empfängnisverhütung als Todsünde angesehen wird, wo man den Afrikanern die Kondome verbietet, um die AIDS zu bekämpfen, wo man keinen Sinn hat für Frauen in Not in Sachen Abtreibung, wo man also die Sexualität im Grunde nur als die große Gefahr ansieht und nicht als die von Gott geschenkte Lebenskraft.
Haben Sie den Eindruck, die Bischöfe sind mundtot gemacht worden?
Die Bischöfe sind durch die Bischofsweihe beziehungsweise schon durch die Bischofsauswahl auf ganz bestimmte Linie festgelegt worden. Wir haben eigentlich erst seit Johannes Paul II. Diese rigorose Auswahl, die schon garantiert, dass ein Bischof, der in diesen wichtigen Punkten nicht einfach die offizielle Meinung vertritt, der also zum Beispiel für die Abschaffung des Zölibatsgesetzes wäre oder eben für die Erlaubnis zur Pille und so weiter, dass diese Leute von vornherein für den Bischofsamt nicht in Frage kommen. Und zweitens, in der Weihe selber musste eben jeder Bischof feierlich einen Eid ablegen, des Gehorsams auf den Papst, ein Gehorsam, der wie früher Soldaten ohne Einschränkung formuliert ist. Und da habe ich eben darauf aufmerksam gemacht, dass die Bischöfe letztlich gottverantwortlich sind und nicht dem Papst, dass niemand von ihnen eine uneingeschränkte Solidarität fordern kann, einen uneingeschränkten Gehorsam, der ist nur Gott geschuldet. Und insofern sollen die Bischöfe jetzt auch den Mut haben, erstens auszusprechen, was die Wahrheit ist und wie es in der Kirche aussieht, was getan werden sollte, nicht zu schweigen. Dann zweitens Reformen anzupacken und wirklich jetzt endlich mal die Fragen, die schon so lange anstehen, auch der Interkommunion etwa, des gemeinsamen Abendmahls, positiv lösen. Und drittens eben in Kollegialität vorangehen, möglichst Bischofskonferenzen sollte beschließen oder eben einzelne Bischöfe zusammen. Oder wenn es halt nur der Mann ist, muss halt auch mal einer den Mut haben, wie Paulus dem Petrus ins Angesicht zu widerstehen.
Wir haben selbst versucht, mit einem Bischof zu sprechen. Wir haben Interviewanfragen gestellt an mehrere Bistümer. Das ist alles erfolglos verlaufen. Wenn die Bischöfe nicht mal dazu bereit sind, glauben Sie, die sind bereit, sich gegen den Papst zu erheben?
Naja, also es geht ja nicht, sich gegen den Papst zu erheben. Es geht nur darum, den Papst zur Ordnung zu rufen. Es geht darum, dass man gemeinsam überlegt, was zu tun ist und unter Umständen halt auch Maßnahmen trifft, die einfach mal notwendig sind. Ich muss natürlich auch mal die Schrecksekunde einrechnen, nicht wahr? Die ein solcher öffentlicher Brief an die Bischöfe nun ausgelöst hat. Es ist ja ungewöhnlich. Ich konnte das ja nur machen, weil ich noch der letzte übrig gebliebene Konzistheologe bin, zusammen mit Josef Ratzinger, jetzt eben Benedikt XVI. Insofern kann ich mit meinen 82 Jahren mir auch gestatten, nun an die Bischöfe der Welt einen solchen Brief zu schreiben. Ich konnte ja auch keine andere Möglichkeit benutzen, wenn ich an alle Bischöfe gelangen wollte, aber es braucht jetzt auch etwas Zeit zum Überlegen, wie man reagieren soll, und ich hoffe, dass der Brief kurzfristig etwas aus ist und vor allem mittelfristig.
Kommen wir dann mal zur Person des Papstes. An den erheben Sie ja sehr deutliche Vorwürfe. So habe er während seiner Zeit als Kardinal dafür gesorgt, dass Missbrauchsfälle verschwiegen werden und jetzt auch als Papst die Chance zu einer Entschuldigung nicht genutzt. Steht einem Gläubigen denn so eine Fundamentalkritik zu? Ist der Papst nicht eigentlich unfehlbar?
Ich habe schon nach der Enzyklika Humanae Vitae gegen die Geburtenregelung damals das Buch Unfehlbar eine Anfrage geschrieben, wo ich eben frage, ob dieses Dogma des Ersten Vatikanischen Konzils nicht revidiert werden muss. Ich glaube, dieses Dogma ist jetzt durch den Gang der Dinge, durch die Geschichte selber revidiert worden. Und auch da wäre es gut, wenn diese Frage einmal in Rom neu besprochen würde und die Resultate der Theologie, die Resultate der Kirchengeschichte, der kritischen Philosophie und so weiter aufgenommen würden.
Was glauben Sie denn, wie es jetzt weitergeht? Welchen Effekt wird der Brief noch haben?
Der hat jedenfalls seine Wirkung, insofern man schon jetzt sieht, dass das halt ein Stein ist, der dann ins Wasser geworfen wurde und der doch weltweit Wellen schlagen wird. Und ich warte jetzt mal ab.
Ihnen auf jeden Fall alles Gute, Professor Hans Küng aus Tübingen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.